Psalm 7, 9 bis 14, Kapitel 8 bis 9. Zweitens, das siebente Siegel. Vorbereitung für Gläubige und Ungläubige, die erste vergangene Zeit und ihre Sühne. Die ersten geöffneten Siegel hat die Welt nicht sehr beachtet, auch Israel als Richtschnur ausersehen, forderte das Heilige Reich förmlich heraus. Da allgemein das nicht nur zufolge finsteren Einflusses, sondern auch stark aus eigener boshafter Triebhaftigkeit geschah, kann es die Kläger vor Gott nicht wundern, in welcher Art die Rechtsausübung an bitterer Kraft zuzunehmen hat. Und da es das siebente Siegel auftat, ward eine Stille in dem Himmel bei einer halben Stunde. Der Aufbruch dieses Siegels, trotz Verzögerung nicht aufzuheben, folgt etwa 200 Jahre später. Doch die Ausübung kommt nicht ohne vorherige Ankündigung. Gerade durch die längere Zeitspanne ist die Hand der Urkraft sichtbar gewesen. Sie wies zwei Wege, den des Heils und den des Unheils. Es lag am Menschen, nicht zuletzt am finsteren Dämon, das Gesegnete oder das Ungesegnete des Siegelaufbruchs anzunehmen. Das Siegelbild zeigt das Bereitsein, zur Erkenntnis hinzuführen, andernfalls den Dämonismus dahingehend auszugleichen, dass nicht sofort völliger Zerfall geschah. Schon, dass im Himmel eine Stille ward, zwingt zu tieferem Bedenken. Feierliche, andachtsvolle und daher geheiligte Stille oder Anzeichen des Sturmes. Beides gilt. Zuerst die feierliche Stille, in der die Himmlischen zu wortloser Anbetung der Urmajestät versammelt sind. Die Rechtskraft wirkt umso grausiger, je mehr die Sünde wider den Heiligen Geist, wie eine Flut sich über alle Welt ergießt. Zugleich herrscht eine Zeit der Ruhe, des Kräftesammels, denn mit Beginn müssen die Ausübenden gerüstet sein. In Klammer, Vers 6. Daher steht noch kein Verkläger, in Klammer Johannes 5, 45, Offenbarung 12, 10, vor dem heiligen Herd, weder der Gerechtfertigte, gleich gar nicht der Ungerechtfertigte. Während der Stille, geistig wie irdisch zeitbedingt, sammelt der Allheilige das Für und Wider ein und legt es in sein Herdfeuer. Was daraus entsteht, wird offenbar. So ruht zunächst in der Stille scheinbar die Gerichtsbarkeit und Rechtfertigung, gleich urschweigt. Aber darum zweitens für die Welt die Stille vor dem Sturm. Eine halbe Stunde, dass das keine Erden, sondern eine Gnadenfrist betrifft, bei der es sich um eine halbe Gnadenzeit handelt, ist leicht verständlich. Die umfassende Gnadenfrist ist den Bösen nicht bekannt. Sie haben eine Zeit und zwei Zeiten, in Klammer 12, 14, verstreichen lassen, ohne eine Hand danach auszustrecken. Die halbe Stunde gleich eine halbe Zeit in Kraft. Sie währt in einer Hinsicht im Schöpfungstage von der adamitischen bis zu Jesu Menschenzeit. Der Rechtsausübung nach hat sie noch eine andere Folge, hier nur dem Bilde nach. Und ich sah die sieben Engel, die da stehen vor Gott, und ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Die Fürsten, die Rechtsträger der heiligen Eigenschaften als Geister, Sterne, Fackeln, Leuchter. Sie verkörpern Urs Einheit, seine Persönlichkeit, seine siebenzackige Krone. Treten sie in einheitlicher Stärke auf, so erst dann, wenn der siebente Strahl mit rechtskräftig wirksam wird. Das ist bei der Offenbarung des siebenten Siegels geschehen. Sieben Posaunen gleich, Verkündigung der bis zum Ende anhaltenden Rechtskraft. Die Gnadenzeit ist versäumt. Sie werden auch gehört und keiner kann das Ohr davor verstopfen. Keinem ist einst möglich, bei der Abrechnung zu sagen, Herr, ich wusste nicht. Gerade darum werden ja Posaunen als nicht überhörbare Stimmen eingesetzt. Noch sind sie stumm, noch sind sie nur gegeben, denn das erste Bild dieses zweiten Teilgesichts umfasst die Vorbereitung für alle Treuen im Himmel und auf Erden, allerdings auch für die Finsternis. Nur gilt daraus den Gläubigen die Kraft und Zuversicht, dazu die Hoffnung, dass ihnen diese Gnadenheilszeit bleibt, für die anderen das Gegenteil. Diese Vorbereitung wird gesiegelt. Gleich wahr gemacht, ja. Und ein anderer Engel kam und trat an den Altar und hatte ein goldenes Rauchfass, und ihm ward viel Räucherwerk gegeben, dass er es gäbe zum Gebet aller Heiligen auf den goldenen Altar vor dem Stuhl. Und der Rauch des Räucherwerks vom Gebet der Heiligen ging auf von der Hand des Engels vor Gott. Am Altar gleich, am heiligen Herd ein Hochamt ausüben. Allein Ur, der Hochpriester Melchisedek in Weisheit und Ernst, tut solches. Es ist sein Priesteramt. Ihm dabei zur Hand gehen, gleich Recht mit ausüben, kann nur ein Engel, der Wächter am Strom Gihon. An der zweiten Pforte. Melchisedek sieht im Licht der Weisheit das Tun der Gläubigen und Ungläubigen an. Sein Ernst segnet oder verwirft. Vergibt Sünden oder behält sie, schenkt Frieden oder lässt im Unfrieden sich verzehren, je nachdem die Seelen vor ihm stehen. Gold gleich ewiges Licht, Rauchfass gleich Reinigungsgerät. Das Gold bezieht sich auf das echte, himmlische Krongut. Gereinigt wird alles, was vor den Gnaden- und Rechtsstuhl kommt, und es gibt nichts, was nicht vor ihn hingetragen würde, sogar die Gebete aller Heiligen werden mit viel Räucherwerk in das Reinigungsgefäß getan, zwar nicht, um sie von Schmutz zu säubern, sondern weil die Heiligen gleich Willigen die Heimbringer des von Luzifers verpassten Guts, in Klammer Lukas 5,14, sind. Das Heimgebrachte wird gereinigt, wieder zu Licht verwandelt, im Glanze Jahrmillionen Lichter und aller Urerhabenheit. Viel Räucherwerk gleich unfassbare Nachsicht, mit welcher Melchisedek die vorgetragenen Freveltaten ansieht und bedacht ist, aus ihnen wieder Licht zu machen. Diese Nachsicht gibt jenen huldvolle Vergebung, die als wahre Willige die Materie abzustreifen sich bemühen. Wenn aber, wie der nächste Bildakt beweist, die Nachsicht ungerecht in Anspruch genommen wird, tritt die Vergeltung und Wiedergutmachung auf den Plan. Der Rauch geht auf, gleich alle Gebete der Heiligen hat der zweite Wächterengel aus dem goldenen Rauchfass in die Opferschale getan, die über dem Herdfeuer schwebt und welcher der Rauch entquillt. Der Materieweg, ernsthafte Fürbitte, Hingeben von eigenem an andere und vieles mehr sind Opfer, gleich das Mitopfer der Kinder des Reichs. Von der Hand des Engels gleich aus geheiligtem Recht, also berechtigt und gerechtfertigt, kommt der Rauch vor Gott und er sieht ihn an. Dieser Rauch gleich bestätigte Vergebung. Gebete der Heiligen sind Fürbitten, keine andern sind so heilig wie diese. Das hohepriesterliche Gebet Jesu, in Klammer Johannes 17, ist die gewaltigste Fürbitte. Es lehrt, was Beten heißt. Jede Bitte, die man für sich selber spricht, ausgenommen um Vergebung seiner Sünden, wird erst geheiligt, gleich gerechtfertigt, wenn Fürbitten ihr wahrer Heilsgrund sind. Wer um Brot bittet, der soll es erst für alle Armen tun. Wer Gesundheit sich erfleht, gedenke erst der andern Kranken. Wer das ewige Licht erhalten möchte, wende vorher seine Augen zu der armen Finsternis und erbarme sich ihres Jammers großer Geistverlassenheit. Wer Vergebung wünscht, der vergebe seinen Schuldnern und bitte um Vergebung fremder Schuld bei Gott. So wird ein Gebet zur geheiligten Fürbitte, und so gelangt es in das goldene Rauchfass, das nicht nur, wie hier im Gesicht, eine zeitliche, sondern eine ewige Erscheinung ist. Die Vorbereitung für die Gläubigen ist abgeschlossen. Daraus folgt jene für die Ungläubigen, die Schuldner der Gläubigen, weshalb eine Vorbereitung aus der anderen kommt. Beweis: Derselbe Engel handelt weiter. Würden beide Teile getrennt der Rechtsausübung entsteigen, so wären dafür zwei Engel eingesetzt worden. Allein der Wächter am Gihon ist es noch, der das Weitere zu schaffen hat. Der Engel nahm das Rauchfass und füllte es mit Feuer vom Altar und schüttete es auf die Erde. Und da geschahen Stimmen und Donner und Blitze und Erdbeben. Warum füllt der Engel das Rauchfass abermals? Was ist mit dem aufgegangenen Räucherwerk und Gebet geworden, weil das goldene Reinigungsgerät auf einmal leer erscheint? Warum wird das Feuer überhaupt erst in das Reinigungsgerät getan? Mit dem Gebetsinhalt mussten alle Übeltaten aufgerechnet werden, um aus der halben Stunde himmlischer Stille noch eine halbe Gnadenzeit zu machen. Also ist das Rauchfass wieder leer. Um zu helfen, ist jede verfügbare Kraft bereitgestellt. Zuletzt auf der Basis voller Rechtsausübung, was für die Materie Gericht bedeutet. Eben dieses wird nun im Rauchfass vorbereitet, in dem Gefäß, wo alle Lichtopfer eingesammelt werden. Der Wächter nimmt statt Räucherwerk Altarfeuer vom silbernen Teller auf dem heiligen Herd, das nicht verlöscht, auch nicht während der unbekannten Schöpfungsnächte. Es ist zweierlei Macht, Kraft, Gewalt und Stärke, gleich wie ein zweites das goldene Rauchfass füllt. Die Lohe höchster Segnung wird nun von schwerster Zornabrechnung abgelöst, weil die Finsternis die Opferung des Reichs verschlungen, ja veruntreut hat. Also kann das heilige Feuer sie nicht aus ihrem Pfuhl erheben, sondern muss erst auf sie fallen. Auf die Erde schütten, gleich Erde auch da wieder Wirklichkeit, nebenher die ganze Materie, sowohl die substanzielle als auch die wesenhafte der Finsternis. Schütten gleich wird durch nichts mehr aufgehalten, zumal das goldene Rauchfass von allem Guten leer geworden ist. Das bringt auch den Übergang zum nächsten Bild, dessen Auftakt das Posaunen des ersten Engels ist. Irdisch fängt es mit dem Zerfall von Israels 10 Stämmen an, in Klammer 722 vor Christus. Darüber wird noch zu berichten sein. Diesem Ereignis gehen eine Menge Wehen schmerzhaftester Natur voraus. Eine vierfache Wehe. Stimmen, Donner, Blitze und Erdbeben. Sie hat darin ihre Zahl, weil die übrigen drei Wächter durch den zwar allein Tätigen ihr Mitamt auch betreiben. Stimmen gleich Anklagen, gen Himmel schreiend wegen übergroßer Ungerechtigkeit. Die Stimmen werden Donner, gleich erste Anzeichen der Vergeltung. Obwohl der Welt, sinnbildlich Israel, viel Übles widerfährt, kehrt niemand um, und das heilige Gewitter zieht herauf. Blitze gleich, wüste Verwirrungen. Israel schlägt sich selbst und mit allen Völkern. Wie die Könige auf Erden immer neue Ränke schmieden, also fahren die Vergeltungsblitze nieder und verwirren all ihr Tun. Als Könige sind nicht nur regierende Herrscher gemeint, auch andere Einflussreiche. Warnende Stimmen zur Welt gesandt, werden in den Wind geschlagen, die Sendlinge werden verfolgt und getötet. Kein Wunder, wenn das vierte Zerstörung unaufhaltsamer Verfall nicht ausbleibt. Nur noch ein besonderer Anstoß und die von Beben unterminierten Staaten überfällt totale Vernichtung. Erdbeben gleich Revolte, Aufhebung jeglicher Ordnung, Moral und Sitte werden Schmutz. Noch ist's keine letzte Last, noch ist die Gnadenzeit für Israel, für die Menschheit nicht ganz abgelaufen. Nur wird die Gnadenfrist nicht angenommen, und die Erdbeben geschehen durch Aufhebung jeder geistigen Ordnung und aller himmlischen Rechte. Die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu Posaunen. Der Beginn vom zweiten Bild dieses Gesichts auf die Bedeutung der Posaunen ist schon hingewiesen worden. Die auf Erden wohnen können sich der Wahrheit nicht verschließen. Die Machtstimme des Ordnungsträgers kommt durch seine Posaune auf Israel bald und später auch auf alle Völker. Und es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt und fiel auf die Erde, und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Das vom Wächter des Gihon auf die Erde geschüttete Feuer war jenes aus verletzter Heiligkeit. Der Welt kann kaum zu helfen sein, es sei denn, der weiße Reiter, in Klammer Gott als Jesu, wird bei seinem Kommen anerkannt. Seine höchsten Würdenträger, die Fürsten, haben sich gerüstet, gleich die Zeichen ihrer Eigenschaften zur Hand genommen, und schon der Erste kann mit seiner Waage nicht mehr wiegen, er muss wägen. Beispiel: Ahab, einer der letzten Könige Israels, in Klammer 2. Chronik 18, kennt nur Niedertracht und Tücke, vor allem boshafteste Gotteslästerung. Er wird von der Waage verworfen. Der Hagel, außerdem gemengt mit Feuer, gleich vernichtet Ahabs Haus. Hagel fällt über ihn und sein Volk, gleich sein Vorhaben wird zerschlagen. Seine Herrschaft geht zu Ende und mit Blut gemengt gleich die Kriege und die Bürgerkriege, das gilt aller Welt. Der dritte Teil der Bäume verbrennt gleich Misserfolge von Staat und mancher Wissenschaft, Gras gleich Arbeit der Niederen, Unwürdigen. Das Rechtssymbol des Gottesurteils waltet, bis seine Kraft dem Kommenden übertragen wird. Bäume als solche, gleich hohe, haben noch einen Teilerfolg. Gras als solches, gleich niedere, geringe, die keinen oder geringen Einfluss auf den Weltverlauf und auf die Hohen haben. An Israel zeigt sich für die ganze Welt der Verlauf des Rechts. Noch werden zwei Stämme wegen ihrer Aufgabe geschont, nämlich den zu erwarten, der das Volk, die Erde, heimsuchen will. Allein der Der Niedergang ist auch für Juda später nicht mehr aufzuhalten. Der andere Engel posaunte, und es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer, und der dritte Teil des Meeres ward Blut, und der dritte Teil der Schiffe wurde verderbt. Großer Berg gleich hoher Herrscher, geistig Ur, der die wiedergöttliche Welt verzehren will. Für Israel der König der Assyrer, der Samaria zerstört. Doch auch die Assyrer ereilt das Gleiche, denn es wird sich empören ein Volk wieder das andere. In Klammer Matthäus 24, 7. Das war schon mit dem Anbruch der Rechtsausübung gültig. Fürst Michael hat sein Schwert zur Hand gleich zurecht genommen, nur wenig mehr zu schützen als weit mehr zu schlagen. Großer Berg gleich König fährt mit Feuer gleich plötzlicher Krieg, mitten ins Meer gleich ins irdische Treiben. Ein Drittel wird Blut gleich von den Völkern auf den Schlachtfeldern. Ein Drittel der lebendigen Kreaturen im Meer gleich führende und Empörer. Ein Drittel der Schiffe wird verderbt gleich Verbindung, Rettung, erdachte Hilfe bleibe nur Teil Erfolge. So geht's den Völkern, die Gott verloren haben, deren Regierungen zum härenen Sack werden. Auch Juda trifft das Schicksal. Zweimal wird es nach Babylon entführt. Dann fällt es unter die ägyptische und die syrische Herrschaft, bis es vor Jesu Geburt von den Römern unterjocht wird, wie es hernach durch völlige Zerstörung, in Klammer 70 nach Christus, als Volk aufhört zu existieren. Das Zwölf-Stämme-Volk ist irdisch abgetan. Es posaunt der dritte Engel, der Weisheitsträger. Sein Rüstzeug ist die Sichel, in Klammer 14, 15. Er kann nicht ernten, er mäht nur und lässt liegen. Es fiel ein großer Stern vom Himmel, der brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und über die Wasserbrunnen. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Und der dritte Teil der Wasser ward Wermut. Und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie waren so bitter geworden. Die für die Materie, zumal für diese Welt anfallende Deutung des Sternes gleich, der Heilige sendet ein weiteres Gericht, das fällt wie eine brennende Fackel, gleich unausweichbare Gefahr, über den dritten Teil der Wasserströme, gleich Propaganda allerlei Triebe, und Brunnen gleich verschiedene Ansichten, Glaubensmeinungen. Die sind so ausgedörrt, dass die Fackel ihre Wasser gleich Bewegungen vernichtet. Ferner gilt es noch so, wahre Lebensart unter den Menschen ist am Verderben, ihr Tun ohne Inhalt, ohne Geist. Fast nur Materie, der Grobstoff gilt. Hier ist der Stern die Lehre vom Stofflichen, das in seiner Substantialität wie ein großer Stern vom Himmel erscheint. Himmel gleich Anschauungen, Wahrnehmungen, Wasserströme gleich die Weiterleitenden, Brunnen gleich die in Irrung Haftenden. Doch wann, wo und wie der Stern die Erde berührt, gleich Wirklichkeit wird, Leben und Denken beeinflusst, zeigt sich, was mit ihm gekommen ist. Wermut gleich Wehemut, die Macht das Wasser bitter gleich, Leere vom Stoff ohne Geist nimmt die Gnade weg. Wer diese Leere trinkt, gleich annimmt, wird verseucht bis zum materiellen und inneren Tod. Letzterer ist schlimmer als der leibliche. Der Stern Wermut hindert die Erkenntnis und Trägerschaft von Geist und Wahrheit. Obwohl dieses oft geahnt, stürzen sich die Menschen auf alles, was die Lehre des nur Stoffes bietet, und meinen, ein großer Stern wäre ihnen aufgegangen. Ihn reißen sie an sich und merken erst zu spät, dass sie den Geist verloren, also den geistigen Tod genossen haben, wodurch ihr Leben bitter gleich armselig geworden ist. An dieser Stelle ist das ein Drittel besonders zu beleuchten. Es kommt am wenigsten auf die genaue Zahl an, sondern dieses Drittel hat eine einzige Bedeutung, die allein Geistiges betrifft. Als Ur seine ersten Großgeister mit reicher Erkenntnis ausgestattet schuf, hatte er Sadhana sich gegenüber zum geheiligten Negativ des Werkes erhoben. Aus der waltenden Machtpolarität ließ er in ihr ein Drittel der Werkmacht in vollständiger Verkörperung entstehen, während zwei Drittel auf die sieben Geister entfielen. Diese Teile, das eine und die zwei Drittel, standen sich immer gut, während der Schöpfungsfreiheitsprobe aber kämpfend gegenüber. Sadhana versuchte, nach der ganzen Macht zu greifen und fiel in ihrem Bestreben, Gott gleich zu sein. In Klammer 1. Mose 3,5. Damit fiel auch ein Drittel der Werkmacht, sowohl in Gestalt von personhaften Wesen, in Klammer 12,7, als auch von Kräften aus dem Werkverlauf. Es fand Verkörperung in der Materie, auch da in Form von Wesen und Kräften. Sollte dieses abgesprengte Drittel erlöst, eben wieder zum Lebensbewusstsein, zum Geist erhoben werden, konnten nur zwei Dinge geschehen. Entweder erkannte Luzifer vor der Materie Haft das Reich wieder an oder musste geschlagen werden, gleich die Rechtskraft musste zur Ausübung gelangen. Letzteres ist eingetreten, was sich auf das von Johannes in allen Gesichten verkündete, immer wiederkehrende, ein Drittel ward geschlagen, bezieht. Der vierte Engel, seine Posaune, die Stimme des Rechts, kann zwar missachtet, nur niemals überhört werden. Und es ward geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, dass ihr dritter Teil verfinstert ward und der Tag den dritten Teil nicht schien und die Nacht desgleichen. Gilt wohl die Deutung auch zuerst dem Wesenhaften, so bleibt es trotzdem für das Irdische nicht ohne Ausschlag. Gerade der vierte Engel mit seinem Zeichen Kelter, die zum guten oder unbrauchbaren Wein keltert, lässt seine Kraft aus priesterlichem Ernst die Rechtsausübung über das verdorbene Geschlecht der Erde fallen. Sonne gleich Führung, Monarchen, Präsidenten der Welt bringen wenig Klarheit, führen die Völker nicht auf die Berge der Lauterkeit, so werden sie um ein Drittel verfinstert, gleich auch verkürzt. Es gibt nur selten lange Regierungszeiten. In ihrer Verfinsterung verfehlen sie den Weg. Wie die Regenten, so die Völker, die solchen Regierungen willig dienen. Selbst im Persönlichen werden sie geschlagen. Immer weniger geistig und körperlich gesunde Herrscher treten auf. Die Denkintelligenz ist hier gemeint. Desgleichen werden die Völker geschlagen, ihre Zeit verkürzt, verfinstert, was zu weiterer Verschlechterung von Wahrheit und Lebensrechten führt. Statt Rechtlichkeit herrscht Unredlichkeit. Und einer macht's dem andern nach, sogar in Überbietung. Denn der Mond gleich Volk sagt, wenn die Großen und Reichen so handeln, können wir das auch. Der Mond geht der Sonne quasi nach. Nicht anders die Sterne, gleich Könner, die Welt leuchten. Manche sind bestrebt, der Menschheit zu dienen, nur kaum zum Himmel, gleich Wahrheit. Auch ihnen gilt das Drittel als Anteil des Falles. Somit bleibt das meiste ungesegnet. Für sich selbst, für die Sonne, zumal für den Mond. Daher ihr Tag gleich Erkenntnis, ihre Nacht gleich verdeckte Ehrsucht, Gewinn um ein Drittel verfehlt. Und ich sah und hörte einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und sagen mit großer Stimme, wehe, wehe, wehe denen, die auf Erden wohnen, vor den andern Stimmen der Posaune der drei Engel, die noch posaunen sollen. Dass man diesen Engel sieht, ist erklärlich. Dass man ihn fliegen hört, ist eine andere Sache. Eines Vogels Flügel schlagen hört man nur, wenn er dicht über die Erde streicht. Der Engel fliegt also dicht über die Erde hin, gleich seine Zeit ist ganz nahe herbeigekommen. Gleichzeitig sieht Johannes den Auftrag und hört den Befehl, der ausgeübt werden soll. Mitten durch den Himmel gleich das Gnadenbuch wird durchschnitten, das Licht für die Erde in zwei Teile getrennt. Wer es erkennt, wird aus dem oberen Teil erleuchtet und gesegnet. Wer es zurückstößt und sich abwendet, muss aus dem unteren Teil gleich unterhalb des Gnadenbandes die Verfinsterung und Zerstörung über sich ergehen lassen. Die große Stimme gleich an dieser Stelle, die mit den nachfolgenden drei Posaunen eintretende Rechtskraft als dreifaches Wehe angekündigt, die auf Erden gleich, die sich den äußerlichen Mächten dem Krafttrieb der Materie, der nur Stofflehre zur Verfügung stellen, ihnen dienstbar sind, wohnen gleich dem Grobstofflichen verhaftet sind, ohne Erkenntnis und Anerkenntnis der Gott, der Geisteslehre.